Bismillah, assalamu alaikum, Melek.
Walaikum Salam.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um beim Podcast mitzumachen.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Also ich freue mich auch wirklich richtig krass dafür.
Erzähl uns mal, warte mal, ganz, 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 ganz von Anfang an. Erzähl uns mal von, bitte, erzähl uns von deiner Weiterbildung, Ausbildung, die du gemacht hast und warum du sie gemacht hast, weil das auch viel heute mit reinfließt in das heutige Thema.
Genau, also ich habe, nachdem ich schon eine Coaching- und Mediationsausbildung gemacht habe und davor schon auch eine andere Sache, auch in der Seelsorgeausbildung abgeschlossen habe, bin ich in die Ehe, Familie, Lebensberaterausbildung. Das war tatsächlich ein Pilotprojekt von Islamic Relief und auch noch in Kooperation mit anderen, von wo eine reine muslimische Gruppe ausgebildet wurde in der Ehe, Familie, Lebensberatung, einfach nur weil gesehen wurde, der Bedarf ist enorm groß. Aber es ist halt auch wirklich für Muslime schwierig, sich nicht Muslim zu öffnen. Manchmal auch wirklich aus dieser Angst heraus, wenn da ein Ehepaar ist und die gehen zu einem Nicht-Muslim, da können Vorurteile sein. Wie wirkt es eigentlich? Verzerre ich jetzt das Bild des Islam? Was denken die über mich? Das sind so viele Gedanken, die mitschwingen und manchmal eben auch diese kulturellen Geschichten, die einfach nicht verstanden werden können in dem Moment. Und genau, wir sind eine Gruppe von 12 Leuten gewesen. Auch unterschiedlich vom Migrationshintergrund. Also ich persönlich habe einen arabisch-palästinensischen Hintergrund, aber wir haben auch einen türkischen, wir haben aber auch Deutsche, die zum Islam konvertiert sind und also auch schon lange Muslime sind. Genau, und haben da so auch vom arabischen Background her unterschiedliche Dings. Genau, und es ist wirklich eine wunderbare Erfahrung gewesen. Also ich bin, glaube ich, enorm gewachsen durch diese Ausbildung. Und im Zuge der Ausbildung wurde der sogenannte muslimische Wohlfahrtsdienst gegründet, der jetzt mittlerweile auch teilgefördert wird vom Senat. Und genau, und da mache ich jetzt derzeit auf Ehrenamtsbasis Beratungen, Ehefamilienlebensberatungen.
Ja, voll schön. Und genau das ist ja dieses Thema, über was wir heute sprechen möchten, weil das so wichtig
Genau.
ist, irgendwie so, was, inwiefern Menschen, die sich in Lebenskrisen, weil du die Ausbildung heißt, die hat ja so einen langen Namen. Kannst du den bitte nochmal wiederholen?
Es ist eine Ausbildung zur Ehe-, Familien- und Lebensberaterin.
Das heißt, da ist einfach alles, komplett alles mit dabei.
Eigentlich komplett alles mit
Das
dabei,
ist einfach
tatsächlich.
komplett Paket, all inclusive.
Ja, deswegen kann man auch sagen, dass ich mich auch so, dass ich das Gefühl habe, ich bin in allen möglichen Paletten und Facetten gewachsen, weil ich wirklich jeden Bereich für mich einfach auch immer selbst reflektieren musste.
Und
Ja.
ja, und das Ding ist ja, das Spannende ist ja, oft ist es super schwer, bestimmte Themenbereiche isoliert voneinander zu betrachten, weil die gehen einfach Hand in Hand. Also irgendwo überschneiden die sich ja auch und bedingen sich und so weiter. Also es ist super schwer, das so zu trennen.
Ja, tatsächlich, deswegen ist auch in der Lebensberatung, also es gibt ja auch das sogenannte, also systemische Coaching oder auch dieses systemische Lebensberatung. Darum, da geht es ja auch, dass ich Teil eines Systems bin und dann kann man manchmal auch zurück in die Familiengeschichte gehen und gucken, okay, welche Rolle habe ich in der Familie eigentlich übernommen oder übertragen bekommen? Warum bin ich so oder so zu bestimmten Themen? Und oft kommt es aus Generationsgeschichten oder auch diese Idee von, dass man ein Trauma weitervererbt und solche Geschichten. Das haben wir alles in dieser Ausbildung teilweise gelernt.
Ja,
Ja.
cool, voll schön. Und kann man sich da bei euch wenden oder an euch wenden, nur wenn man aus der Region stammt, oder können sich bundesweit Menschen an euch wenden und habt ihr auch Online-Beratungen?
Tatsächlich bieten wir das auch online an. Es kommt dann darauf an, wie die Klienten das mögen. Also klar, es ist von der Dynamik her nochmal anders, wenn du wirklich live da sitzt und mit jemandem sprechen kannst. Aber es gibt durchaus, wo es auch praktischer ist. Also ich hatte auch jemanden, eine Frau beraten, erstmal, wie gesagt, live, aber weil sie auch schwanger war und auch ein bisschen weiter weg gewohnt hat. Also auch in Berlin, du weißt, Berlin ist riesengroß. Da muss man so 1,5 Stunden manchmal für den Weg planen. Hat sich das dann einfach ergeben, dass wir irgendwann online weitergemacht haben. Und wir haben tatsächlich auch eine aus der Gruppe, die nach Stuttgart gezogen ist. Das heißt, sie könnte es theoretisch auch da anbieten oder auch online. Das ist
Ja,
genau.
cool. Aber dann können wir ja vielleicht später kannst du mir den Link geben, dann kann ich ihn mit reinposten in die Podcast-Beschreibung, dass dann sich quasi die Menschen direkt an euch wenden können, wenn
Ich
sie.
kann dir die Kontaktadressen geben. Also jetzt läuft es noch alles über eine Telefon- und E-Mail-Adresse. Dann kann man erstmal kurz sagen, worum geht es eigentlich. Und dann gucken wir nämlich auch, welcher von den Beraterinnen, die jetzt da sind, Berater oder Beraterin, wer jetzt da passen würde, wer Kapazitäten hat. Und dann wird zwischen denen es irgendwie ausgemacht, wie man sich weiter
Ja,
verabreden
voll
möchte.
gut. Ja, voll schön. Was hast du denn so gemerkt, so da du ja schon Beratungen gemacht hast in dem Bereich, welche Rolle spielt denn die PartnerInnenwahl, wenn es um die Bewältigungsstrategien geht oder generell um die Bewältigung bei den ganzen Lebenskrisen, und da, du siehst ja wahrscheinlich im Alltag unterschiedliche Lebenskrisen. Wie siehst du da, was siehst du da?
Also tatsächlich ist die Partnerwahl das A und O dafür, also weil wir haben einmal von außen sehr oft Probleme, die auf uns zukommen können. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich einen Partner habe, der auch weiß, mit diesem Problem umzugehen, beziehungsweise kann ich mich mit dieser Person wirklich austauschen, kann ich ich selbst sein, wie gehen wir mit Problemen um? Das ist jetzt, wenn wirklich nur von außen was kommt. Aber jeder von uns hat nochmal so seine ganz persönlichen Baustellen, einen ganz persönlichen kleinen Krisen manchmal. Und dann ist es wichtig, okay, kann mein Partner mich da gerade auffangen oder nicht? Und dementsprechend, wen ich da für mich im Leben gewählt habe, kann es funktionieren oder eben nicht.
Und hast du das Gefühl, dass bei dir die Paare gemeinsam kommen? Oder hast du das Gefühl, dass immer nur eine Person kommt und dann wird über eine andere Person gesprochen? Oder siehst du da, was siehst du da in der Praxis bei dir?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt immer eine Person, die die Initiative ergreift, zu sagen, wir gehen in die Beratung. Also ein Paar, wo, also ein Partner, der sagt, okay, wir müssen da jetzt was machen, wir gehen jetzt dahin, wir wollen da was machen. Und dann gibt es halt immer die andere, die am Anfang so ein bisschen, ja, was heißt, so widerspenstig ist, er sagt, okay, gut, ich komme dahin, aber eigentlich bin ich nicht wirklich davon überzeugt.
Aber ich mache jetzt
Das
einfach mal, weil ich
Ich
werde
mache jetzt
gezwungen,
einfach mal
sonst
mit,
gibt die
ja, so
Alte keine
ungefähr.
Ruhe, sonst
Ja,
nervt sie mich
so.
noch jeden Tag. Also ich komme jetzt einfach mal mit.
So ungefähr. Interessant ist aber dann, dass es auch, dass bei den Beratungen die Person, die oft dann kommt, weil sie was verändern möchte, oft nicht bereit ist oder also sehr, sehr viel Widerstand leisten kann, sich selbst auch zu verändern. Weil eigentlich ist eine Partnerschaft oder eine Ehe ja in ständiger Wechselwirkung miteinander. Und die Frage ist immer so, was bin ich bereit zu geben oder zu tun, um wirklich eine Veränderung zu bewirken? Weil wir sind oft in diesem Modus, er hat falsch gemacht, sie hat falsch gemacht, er hat das gesagt, sie hat das gesagt. Und es muss mehr zurückgehen, dieses, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Was habe ich jetzt eigentlich dazu beigetragen, dass wir so weit gekommen sind? Genau. Und das muss man so ein bisschen umkehren in der Beratung. Mehr
Ja.
von dem Du zum Ich.
Ja, voll. Und so, ja. Und auch irgendwie so zu erkennen, welchen Beitrag leistet man selbst in dieser Dynamik, in dieser Partnerschaft, in dieser in der Beziehung, in der Dynamik. Und oft ist es ja auch immer leichter, anderen die Schuld zu geben, anstatt an sich selbst zu arbeiten. Was ich aber zum Beispiel in meinem Alltag sehe, in meinem Beratungsalltag, ist auch oft, dass Paare kommen, erst dann kommen, die Hemmschwelle überschritten haben, die Scham überschritten haben, und dann eine Beratung in Anspruch nehmen, wenn es dann tatsächlich eher darum geht, dann die Trennung zu begleiten. Das heißt, quasi, wenn es dann schon, in Anführungszeichen, zu spät ist, das
Ja, das
heißt,
ist manchmal so.
dass dann irgendwie viel zu
Aber das kann
lange.
auch, aber auch das kann dann eine gute Beratung sein im Sinne von, dass es eine gute Trennung wird. Also, weißt du, es geht nicht darum, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen zusammenbleiben müssen. Es geht darum zu gucken, was brauchen die beiden gerade? Und vielleicht haben sie wirklich in der Ehe gemerkt, es geht gar nicht mehr. Es kann auch sein, dass sie sagen, okay, diese Beratung ist unsere allerletzte Chance, die wir nutzen wollen, um es vielleicht noch irgendwie gemeinsam zu schaffen, dass das dein Auftrag in dem Moment ist, zu gucken, okay, was gab es für Verletzungen, für Kränkungen, was kann man aufarbeiten, wie seid ihr an diesen Punkt gekommen, was gab es mal für schöne Momente, war es schon immer so, nein, wann hat das angefangen, was hat sich da verändert, dass man so ein bisschen zurückgeht und wie so ein Zeitstrahl so ein bisschen schaut, okay, was ist da eigentlich passiert und seit wann habe ich mich so sehr verändert, seit wann habe ich das Gefühl, dass ich das nicht mehr kann oder diese Person nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Das kann eine Chance sein. Es kann aber auch sein, dass man dann auch trotzdem genau dann merkt, so, ey, wir sind eigentlich wirklich, wir sind nicht mehr füreinander. Und dass es dann eine gute Trennung wird. Auch da kann man dann begleiten und sagen, okay, wie können wir das am besten für euch so machen, dass ihr euch noch relativ gut dabei fühlen kann bei dieser Trennung. Also Trennungsbegleitung, also jetzt mit einem Paar habe ich nicht, aber ich hatte jetzt auch eine Trennungsbegleitung von einer Person, die sich während der Beratung erkannt hat, dass es überhaupt nicht der Mann ist, mit dem sie leben kann. Und ich sie dann dahingehend begleitet habe, dass sie da, ja, dass sie diese Trennung machen kann. Alhamdulillah. Also
Und wie
kann sie
sah das?
darin.
Ja. Magst du
Ja.
erzählen, wie diese Begleitung aussah oder was? Habt ihr euch wöchentlich getroffen oder?
Tatsächlich, ja, das war dann eine intensive Beratung. Also normalerweise ist es auch so, dass wir den Beratungen immer sagen, also ich mache das zum Beispiel so, dass ich die ersten so 3 bis 4 Sitzungen gerne wöchentlich mache und danach immer größere Abstände, damit die Leute natürlich dann auch für sich so ein bisschen reflektieren können, diese beratungsfreien Zeiten für sich nutzen können und anders reflektieren, wenn sie wieder zurückkommen, sodass eine Beratung manchmal lange dauern kann, aber halt sehr viele Zeiten dazwischen sind so mit 1, 2 Monaten manchmal, wo wir uns nicht sehen, dann wieder treffen. Wie war diese Zeit für euch? Wo gab es Probleme? Was hat funktioniert, was nicht? In dem Fall habe ich mich dann wirklich wöchentlich mit ihr getroffen, weil natürlich viel auf sie zugekommen ist. Sie war gerade schwanger mit dem zweiten Kind tatsächlich. Das erste Kind ist auch noch ein Kleinkind, ja, die ist noch nicht mehr in der Kita. Und Alhamdulillah war es dann wirklich, ging's wirklich darum, wie geht sie gerade damit, wie kommt sie klar, so ein bisschen mehr Perspektive und Orientierung finden, wie ist der Abstand zu ihm, wie kommt sie damit klar, wie ist das mit den Kindern, was will sie machen, wenn das Kind erstmal da ist nach der Geburt. Sie hat
Da
viele Termine. Ja, ja.
wird halt wieder diese Mehrschichtigkeit sichtbar,
Ja.
wie eine Trennung betrifft einfach wieder so viele
Ja.
unterschiedliche Komponenten und Abhängigkeiten und ne, finanzielle Abhängigkeit, Kinder, die
Ja.
mit eine Rolle spielen. Und deswegen nervt mich das auch, wenn ich immer so höre, ja, heutzutage in der modernen Zeit, 2024, die Leute, die trennen sich einfach so easy peasy, wie Unterhose
Nein.
wechseln.
Und
Das ist
Trennungen sind schmerzhaft, also
ja,
sind einfach schmerzhaft, also
ist so.
emotional eine krasse Belastung.
Ja.
Dazu kommt noch, dass sie als Person natürlich irgendwie noch funktionieren muss als Mutter. Und aber sie hatte, Alhamdulillah, ich sage jetzt mal, gute Ressourcen im Sinne von, sie hatte, und das war auch nochmal gut zu sehen und zu erkennen, sie hatte zum Beispiel die Möglichkeit, zu ihren Eltern zurückzugehen. Die haben sie wirklich, also die haben sie direkt aufgenommen bei sich, haben ihr Zimmer eingerichtet wieder und auch finanziell erstmal unterstützt, bis dann irgendwie Anträge durch waren und bis sie was hier irgendwie bekommen konnte. Also auch alleine schon, wenn sie einen Unterhaltsantrag stellen möchte, das dauert Wochen, bis das durch ist. Also was soll sie in diesen Wochen einfach machen können? Und Frauenhaus ist keine Option, weil also sie nicht, ich sage jetzt mal, die typische Gewalt erlebt hat. Das war halt wirklich mehr sowas wie emotionaler Missbrauch, emotionale Gewalt, die sie erlebt hat. Und die kannst du nicht fassen, da gibt es keine Dokumentation darüber. Aber Alhamdulillah, sie hat das richtig gut gemacht und sie ist da gut durch, Alhamdulillah. Und sie hat jetzt auch dann, wir hatten ungefähr jetzt 2 Monate keinen Kontakt. Dann hatten wir jetzt auch eine Abschlusssitzung tatsächlich. Und da hat sie mir dann auch mal gesagt, dass sie jetzt sogar angefangen hat, eine Therapie zu machen. Also, dass sie meinte, also sie war richtig dankbar, dass sie so viele Sachen erkannt hat und gesehen hat in der Beratung. Sie konnte gar nicht verstehen, wie blind sie eigentlich in dieser Beziehung war. Und da war es auch nochmal gut, sie darin zu stärken, dass es okay war, dass es normal ist, dass man manchmal auch Jahre braucht, um Menschen erstmal zu verstehen, wie sie funktionieren und dass es auch gute Momente gab und dass sie was Gutes daraus ziehen kann für sich und Alhamdulillah, genau. Also da, aber es ist tatsächlich sehr facettenreich, ja.
Ja, und super komplex und super individuell. Also das
Ja.
kann man so, man kann so, man kann, also jede Beratung, jeder Mensch ist so krass individuell,
Ja,
was ich
ja,
jetzt aus
ja.
meiner Perspektive sagen kann und du wahrscheinlich genauso, dass du einfach,
Absolut.
auch wenn du so eine Weiterbildung oder eine Fortbildung, ich habe ja auch so 30 Zertifikate wie du, also 500, aber 500, diese. Das, wenn man sich dann so vorstellt, dann stellt man sich so 15 Minuten vor. Ja, und dann bin ich das und das und das und das, oh Gott. Und irgendwann denkt man sich
Ihr
so,
wisst gar nicht,
hä?
was für eine Arbeit dahinter ist, ey, wirklich.
Aber irgendwann, man muss ja auch reduzieren, so auf 2, 3. Und dann denkt man sich, ich kann doch nicht so narzisstisch anfangen, irgendwie alles runterzurattern. Aber gleichzeitig denkt man sich, hey, natürlich, ich habe meine Niere verkauft, meine Leber, natürlich will ich das auch aufzählen, ne? Aber andererseits kommt das rüber, wenn du dann jeden Scheiß
Ja.
aufzählst. Egal, anderes Thema, anderes Thema. Worauf wollte ich hinaus? Was wollte ich sagen? Ja, genau, dass es super individuell ist, weil du kannst so eine Weiterbildung machen oder so eine Fortbildung und dann denkst, okay, aber das ist nur so vielleicht so ein bisschen Input, was man bekommt,
Ja.
aber die Realität, die Praxis,
Es
da
ist
wird die,
unglaublich.
ja, die
Es ist unglaublich,
Komplexität.
genau die Komplexität. Also vor allem, weißt du, was mir diese Ausbildungen an sich, ich meine, ich habe jetzt mal mit so Seelsorge angefangen und bin jetzt da so raufgeklettert, so in diese Beratung. Ich glaube, ich habe unter anderem auch dadurch verstanden, deswegen kann ich auch nicht sowas wie Rassismus oder sowas nachvollziehen oder Menschen zu hassen einfach für das, was sie sind, weil jeder Mensch so viel Geschichte mit sich bringt. Also alleine schon, als wir diese Genogrammarbeit gemacht haben, hast du verstanden, wie viel in einem steckt eigentlich. über Generationen und was sie mitbringen und dann zu verstehen, warum diese Person genauso ist, wie sie ist, warum sie da so reagiert und das da so sagt und davor Angst hat und aber oder gar keine Angst hat oder wie auch immer. Und das, also ich, Alhamdulillah, ich glaube, das hat mir auch nochmal so einen richtig krassen Push zu geben, Menschen zu akzeptieren, wie sie sind. Also wirklich da zu sitzen, zu sagen, es ist okay, wie du bist. Also es ist wirklich nochmal eine ganz andere Dings, die ich, Level, was ich da erreicht habe. Wirklich.
Und was würdest du denn jetzt oder ne, gerade so ein Paarkontext, Beziehungskontext, was würdest du denn den Klienten, den Klientinnen mitgeben wollen, wenn es darum geht, über Bedürfnisse und Bedarfe und die Werte in einer Partnerschaft, um da miteinander kommunizieren zu können, besser miteinander reden zu können? Was gibst du damit an die Hand?
Also, was jetzt die Werte an sich betrifft, ich glaube, bei der Partnerwahl an sich ist es immer wichtig, dass ich gucke, dass jemand ähnliche Werte hat wie ich, ja, und dass man auch so ein bisschen guckt. Aber dafür muss ich auch erstmal mich kennen. Also, ich muss wissen, so, wo sind eigentlich meine Werte? Worauf kann ich nicht verzichten im Leben? Ja, also, gerade wenn wir zum Beispiel als Muslime, dass wir sagen, okay, ich könnte niemals jemanden heiraten, der, weiß ich nicht, der mal ein Bierchen zum Feierabend trinkt oder sowas. Es geht einfach nicht. Auch, also, ich meine, wir haben ja auch Muslime, die teilweise trinken oder so. Oder auch bei Nicht-Muslimen, dass man sagt, okay, für mich ist das ein absolutes No-Go, das geht nicht. Ich muss wissen, was für mich, wo meine absoluten No-Gos sind, meine Grenzen sind. Dann aber auch so ein bisschen gucken, okay, wo wäre ich kompromissbereit? Und gerade wenn wir dann sprechen, so auch bei Werteerziehung geht es ja auch dann zum Beispiel so bei Kindern später, ne? Was ist mir wichtig, was ich meinen Kindern mitgeben möchte? Daran erkennt man dann manchmal auch, was mir besonders wichtig ist. Es gibt ja manchmal Leute, die sind ein bisschen praktizierend, aber wenn es dann um Kinder geht, dann so, die Sprache ist mir wichtig, die Kultur ist mir wichtig, Religion ist mir wichtig. Das heißt, das muss ich dann schon mit einplanen bei der Partnerwahl. Im Sinne von, guck mal, wir praktizieren jetzt nicht, aber könntest du dir vorstellen, in Zukunft mal zu praktizieren? Wenn da auch ein absolutes No-Go ist und die Person sagt, nein, ich habe damit nichts am Hut, dann würde ich mir das 10-mal überlegen, ob ich diese Person heiraten sollte oder nicht. Weil es wird später Konfliktpotenzial mitbringen und irgendwann vielleicht sogar zu einer Trennung kommen. Bei Werten, es ist immer sehr schwierig, da eine Lösung zu finden. Es gibt
Meiner,
natürlich Ausnahmen. Achso,
Entschuldigung,
nee,
ja,
sorry.
nein,
Es
nein,
gibt
sprich.
manchmal auch Ausnahmen, also nur diesen einen Punkt. Es gibt manchmal auch noch Ausnahmen. Also, wenn jetzt zum Beispiel, dass ich so aus Respekt der Person oder aus Liebe der Person tatsächlich dann vielleicht auch jemanden fördere, das sehe ich manchmal vor allem in Beziehungen, wenn ein muslimischer Mann eine zum Beispiel nicht muslimische Frau geheiratet hat, dass sie ihn auch wirklich in seiner Religion supportet, wenn er anfängt zu praktizieren, ohne dass sie anfängt, den Islam anzunehmen. Also, das gibt es auch. Aber dann auch meistens. Da wieder diese Kompromisse. Sie wird wahrscheinlich kein Schweinefleisch essen. Sie wird wahrscheinlich kein Alkohol mit nach Hause bringen und auch da wieder bestimmte Sachen irgendwie einhalten. Das ist wichtig, dass diese Sachen kommuniziert werden von Anfang an. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die ich gebracht habe. Es geht natürlich noch viel weiter. Wo sehe ich mich? Es kann auch sowas sein wie, ich möchte irgendwann auswandern. Ich will nicht hier leben oder ich will keine Ahnung. Das und das erreichen in der Karriereleiter, bist du bereit, mich dabei zu supporten, dabei zu sein einfach? Keine Kinder, ne? Will ich Kinder, will ich keine Kinder? Und solche Geschichten, ja, also das ist
Oder kann
wirklich
ich Kinder
wichtig.
bekommen überhaupt? Also,
Zum Beispiel, das
und
wäre
was
auch
machen
nochmal
wir,
so
wenn
ein.
ich keine bekommen kann? Weil alle immer
Genau.
davon aus, so, oder wie, was machst du dann? Haust du dann ab? Dann sagst du dann
Ja, das ist
Lullaby?
auch ein Thema. Also manchmal, also gerade wenn man in unserer Kultur zum Beispiel, man heiratet direkt und man erwartet direkt beim ersten Mal, sollte die Frau schwanger werden, so, ne? Ne, aber manchmal wollen die das einfach gar nicht. Wie stehe ich diesem Druck dann zum Beispiel irgendwie bei? Wie stehst du zu mir? Dann aber auch dieses, man geht davon aus, dass man auch gesund ist und dass man Kinder kriegen kann. Und dann heiratet man und man merkt so, ups, einer von uns beiden kann gar keine Kinder kriegen. Was machen wir dann? Ja, dass man es das vorher anspricht. Was wäre, wenn? Also, weil mittlerweile ist auch Unfruchtbarkeit auch gerade in den westlichen Ländern sehr weit verbreitet. Mittlerweile auch in unseren Ländern, aber hier sogar noch mehr.
Ja, oder Hormonstoffwechselerkrankungen, die das
Ja,
einfach auch
eben,
mit sich
genau.
bringen, ne? So PCOS, Endometriose und natürlich nicht alle,
Genau.
man ist nicht, das
Nee, man
bedeutet nicht
unterschätzt aber auch die Männer.
automatisch.
Also auch von der männlichen Seite gibt es sehr viel Unfruchtbarkeit. Das ist, wird auch unterschätzt. Das ist tatsächlich genauso. Und dann aber auch, wie Frauen sich, also wie man sich damit fühlt, wie geht man damit um, was macht man damit. Das wäre nochmal so ein Nonplusultra, weil es nicht unbedingt mit den Werten direkt zu tun hat, aber gleichzeitig auch so, aber könnte ich mir vorstellen, Menschen zu heiraten, der krank ist oder nicht? Stoße ich da meine Grenzen? Aber auch mit eben, wie gesagt, Kindern. Also wenn Kinder so wichtig für mich sind, kann ich dann diese Beziehung eingehen oder nicht?
Ich finde schon, dass das auch viel so mit moralischen, ethischen, aber auch mit einer Grundhaltung zu tun hat. Wie möchte ich, wie trete ich meinem Gegenüber? Wie trete ich meiner Partnerin, meinem Partner gegenüber? Welche Haltung habe ich? Und es hat auch viel so mit menschenfreundlicher Haltung zu tun, aber gleichzeitig kann ich auch verstehen, wenn Menschen sagen, okay, ich möchte Kinder haben, ich habe ein Recht darauf und ich möchte dir dieses Recht nicht nehmen. Und gleichzeitig ist auch eben Adoption nicht für alle Menschen das die Lösung, was einem ja auch direkt so mit in die Schuhe gegeben wird. Also, und das ist super schwer. Bei manchen Themen weiß man und kennt man seine Grenzen. Bei manchen Themen weiß man und weiß, wo man Kompromisse eingeht. Und bei manchen Themen ist es völlig okay und völlig normal, wenn man noch im Prozess ist und sich
Genau.
erstmal finden muss und eine Haltung finden muss und sagen muss, okay, ich war eigentlich die ganze Zeit der Meinung, ich könnte das nicht, aber dann merkt man im Prozess und verändert sich wieder und merkt man im Prozess, okay, krass, es ist doch nicht so schlimm für mich, XYZ, ich komme damit klar.
Also ich denke, da gibt es mehrere Faktoren, die mitspielen. Nummer eins ist, also erstens, wir können nicht davon ausgehen, dass wir schon so vollkommen sind, wie wir sind, wenn wir in eine Beziehung gehen. Weil egal wie sehr wir wachsen, sobald wir in eine Beziehung gehen, nehmen wir eine komplett neue Rolle ein, die wir sonst im Alltag nicht haben. Das heißt, da wachsen wir noch mal komplett anders und da werden wir andere Menschen. Und oft ist es so, dass wir dann auch unbewusst Muster übernehmen, die wir aus unseren Familien kennen. Das heißt, ich kann auf einmal so werden wie meine Mutter oder wie mein Vater, wie ich sie in der Beziehung erlebt habe. Das ist übrigens auch fast egal. So genderneutral, sage ich mal. Also ich kann viel von meiner Mutter oder von meinem Vater übernehmen oder sowas. Ich kann auch in meinem Partner, also oft ist es so, dass ich einen Partner wähle, also unbewusst, der wie meine Mutter oder wie mein Vater ist. Und da ist auch nicht dieses, also ich kann auch einen Mann haben, der meine Mutter repräsentiert, nicht unbedingt mein Vater. Kommt drauf an, wer mich manchmal, also welche Verletzungen ich erlebt habe und was ich dann sozusagen reinszeniere, weil ich es so gewohnt bin. Es ist also nochmal so als, und dadurch können ganz neue Rollen entstehen und dadurch kann ich eine ganz andere Person auf einmal mit diesen Menschen werden. Also das beste Beispiel ist wirklich, wenn du mal dieses hörst, so, warum ist mein Mann mit allen Menschen so toll, aber mit mir nicht? Oder ich genauso. Warum kann ich mit den Menschen so und so und so sein, aber nicht mit meinem Mann? Weil ich da eine ganz andere Person auf einmal bin. Und deswegen ist es so besonders, manchmal auch zu sagen, okay, wie können wir daran gemeinsam arbeiten? Was passiert da eigentlich gerade mit mir? Also gemeinsam daran zu arbeiten, gemeinsam daran zu wachsen, ist da besonders wichtig. Ja.
Und wie siehst du das? Wir sind ja aus demselben Bereich. Da ist immer so, ja, gewaltfreie Kommunikation, Selbstreflexion, Empathie ist super wichtig und das wird dann immer so gepriesen. Und du musst dich selbst reflektieren, du musst empathisch sein, dann noch gewaltfreie Kommunikation. Und ich sehe dann im Alltag dann so, ja, okay, schön und gut, aber wie funktioniert das eigentlich? Und wie mache ich das eigentlich? Und wie setze ich das im Alltag auch wirklich um? Ne, das heißt, du musst erstmal auch diese Kompetenz haben, um dich selbst reflektieren zu können. Du musst erstmal diese Kompetenz haben, um empathisch zu sein. Und was gibst du da deinen
Also eine gewisse
Paaren?
emotionale Reife sollte jemand schon haben, um in eine Beziehung zu gehen. Also ich sollte schon auch selbst ein bisschen wachsen, ein bisschen Charakter haben, ein bisschen für mich verstehen und Ziele haben, zu wissen, wer bin ich eigentlich und zu wissen, wo gehe ich hin, um jemanden kennenzulernen. Aber wie gesagt, in einer Beziehung wird man immer noch mal gemeinsam reifen und wachsen und eigene Baustellen noch mal entdecken und finden und dran arbeiten. Und Kommunikation kann eine Baustelle sein. Also, weißt du, es ist halt nur wichtig, dass ich dann in dem Moment, wenn ich zum Beispiel jemanden kränke, also sagen, ich habe jetzt irgendwas gemacht und habe dann meinen Partner damit gekränkt oder irgendwas gesagt und er sagt, ey, das war überhaupt nicht in Ordnung, dass du das gerade gesagt hast. Wie reagiere ich darauf? Klar kann ich erstmal sagen, hey, was stimmt nicht mit dir? Ich habe doch ganz was Normales gesagt, aber weißt du, in einer Partnerschaft lernt man sich ja kennen. Also ich lerne ihn kennen und er lernt mich kennen und er lernt sich selbst nochmal kennen und ich mich selbst nochmal neu kennen. Und in dem Moment, wo er sagt, ich bin gekränkt oder ich bin verletzt oder das war irgendwie nicht in Ordnung gerade, muss ich das erstmal anerkennen und erstmal annehmen. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich daran arbeiten. Dann kann er mir auch helfen, daran zu arbeiten, weil es geht nicht darum, Nicht, also nur so dieses, ja, tut mir leid, ist ja gut jetzt oder sowas. Nein, ich muss Kränkungen annehmen können und dann gucken, okay, ey, es tut mir leid, das war überhaupt nicht meine Absicht. Was habe ich denn Falsches gesagt gerade? Dann kann es sein, dass er getriggert wurde von irgendwas, dass es ein Thema ist oder so. Und dann muss ich mir das einfach merken und versuchen, nicht nochmal zu machen. Und wichtig ist aber dann auf der anderen Seite, dass die Person auch sieht, dass ich keine böswilligen Absichten habe oder mir zu unterstellen oder sowas in der Art, sondern dass wir gemeinsam gerade versuchen, da im Prozess zu sein. Also es geht vor allem darin zuzuhören und dann die Dinge auch anzuerkennen und nicht sofort dieses, ja, du bist so und warum machst du immer so und es ist okay, es tut mir leid, weil wenn ich einen Menschen liebe, also ich gehe mal davon aus, wenn ich eine Partnerschaft habe, dass ich diese Person wirklich liebe und nicht einfach mal austauschen kann. Das ist nämlich auch oft ein Problem, was wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, dass beim kleinsten Problem, ich nehme den nächsten oder die nächste, wenn du die und die Aufgaben nicht erfüllst, dann bist du nicht mein Partner. Gehen wir mal davon aus, es ist nämlich genauso. Ich liebe diese Person, diesen Menschen so, wie er ist. Dann will ich ihn ja glücklich machen. Und nehmen wir auch in Freundschaften. Alleine so, wir sind jetzt zum Beispiel gute Freunde, bla, und ich weiß, du hast gerade so Bock auf diese Pizza oder keine Ahnung was. Dann geh und besorge ich sie einfach. Weißt du, und bei einer Partnerschaft ist es so ähnlich. Ich höre, was du brauchst und versuche, dir entgegenzukommen. Es wird Tage geben, wo ich mehr von dir brauche, Tage, wo du mehr von mir brauchst, wo alles cool ist, in Harmonie ist. Es geht darum zu geben und geben zu können. Und wenn ich nicht mehr geben kann, woran liegt das? Was passiert hier gerade? So. Und da miteinander drüber zu reden, auf eine Art, dass ich jemanden nicht angreife oder die Haltung oder die Idee nicht habe, die Person ist mir gegenüber gerade böswillig, sondern im Gegenteil wohlwollend gegenüber und wertschätzend.
Ja, und ich würde das gerne noch ergänzen, weil ne, ihr müsst lernen, miteinander zu kommunizieren, ihr müsst lernen, eine gemeinsame Sprache zu haben. Das ist halt eben nicht so einfach, wie das klingt. Und es ist so ein Satz, den man gerne mal so raushaut. Und ja, ihr müsst einfach lernen, miteinander kommunizieren. Ja, schön, wie geht das? Ich finde auch, so eine Grundhaltung zu lernen ist, man ist nicht im Krieg mit dem Partner oder der Partnerin, man ist sich nicht Feind, sondern man ist ein Team. Und oft ist es so, dass man anfängt sehr schnell zu schießen, Dinge, Kritik, Anmerkungen sehr persönlich nimmt, weil es einen irgendwie verletzt. Und dann sollte man sich irgendwie hinterfragen, warum verletzt es mich gerade so? Wenn mich jemand kritisiert, warum höre ich das so mit? Warum nehme ich das so krass ins Herz und so persönlich? Warum kann ich das nicht einfach annehmen und zuhören? Und warum will ich direkt zurückschießen? Und ich finde, das ist so, und das ist so ein Ding, das ist so die harte Arbeit. Das ist,
Wichtig ist
ja.
halt, dass beide bereit sind, daran zu arbeiten. Also wichtig ist immer in einer Beziehung, beide sind bereit, daran zu arbeiten. Das ist das Wichtigste an der Kommunikation. Weil wenn nur einer sagt, ey, ich bin gekränkt und der andere sich immer nur entschuldigt und der andere aber seine Kränkung nicht aussprechen darf oder kann oder das Gefühl hat, es geht irgendwie nicht, dann stimmt wieder was, da ist diese Balance nicht da. Und
Ja.
eine Sache, die du gerade auch nochmal erwähnt hast, will ich nochmal ergänzen mit dem Problem und dem Krieg. Und wir sind ja nicht im Krieg. Das ist das, was oft in der Beratung zum Beispiel, was man oft sieht, ist, dass das Problem, was das Paar eigentlich hat, nicht mehr das eigentliche, also, oder anders, wenn ein Problem da ist, oft dann die Partner zum Problem gemacht werden. Oder eben dann auch eben, du bist schuld, dass das passiert und das und das und das und das. Und in der Beratung versucht man oft wieder das Projekt, das Problem von den Partnern rauszuholen und zu sagen, hier ist das Problem und das wieder offen auf den Tisch zu legen. Nicht du bist das Problem, sondern das Problem ist das Problem.
Ja.
Und wie können wir gemeinsam dieses Problem lösen? Nehmen wir jetzt zum Beispiel sowas wie, was weiß ich, der Mann hat zum Beispiel seine Arbeit verloren, die Frau arbeitet nur auf Halbzeit und Teilzeit und haben gerade eine finanzielle Krise oder sowas, haben Rechnungen zu bezahlen. Und dann ist es so, ja, warum, wie konntest du deine Arbeit verlieren? Wie hast du da das und das und das, warum hast du das gemacht, sonst wäre das nicht passiert. Und dann kommt er und schießt er jetzt wieder zurück. Und dann ist es noch ein, aber das Problem ist eigentlich diese finanzielle Misslage, die sie gerade haben. Und wie kann man das gerade lösen?
Und der
So,
Umgang
was für möglich.
damit, ja, der Umgang.
Genau, also oft ist es dann so, dass da ist ein Problem, manchmal von außen, manchmal von innen. Und die Partner werden zum Problem auf einmal. Und man will es da irgendwie alles ablassen. Dabei ist der Partner genau die Person, die dir helfen kann, dass es sich besser anfühlt in dem Moment. Aber das sehen wir nicht.
Und wie können Paare deiner Meinung nach gerade in solchen schweren Zeiten, und das Leben ist voller Herausforderungen, eine Krise hört auf, zack, kommt schon die nächste. Man hat irgendwie ja nie Ruhe im Leben, weil das Leben immer voller Überraschung ist. Wie können Paare da in solchen harten, schwierigen Zeiten die Verbindung nochmal mehr stärken, nochmal aufbauen und sich in so schwierigen Zeiten nochmal mehr irgendwie Stütze sein, sich unterstützen?
Also es wäre schon wichtig, wenn man von Anfang an eine gewisse Struktur, Routine oder auch, also eine Haltung, eine Grundhaltung ist generell auch für Krisen wichtig, ne? Also wie bin ich eigentlich, wenn ich eine Krise erlebe, auch schon ohne eine Partnerschaft? Also bin ich dann jemand, der sich zurückzieht und dann, keine Ahnung, ein paar Tage für sich alleine braucht und mit jemandem sprechen möchte? Also ich muss auch wissen, wer bin ich eigentlich in einer Krise? Weil es kann sein,
Ja.
weißt du, weil es kann
Wie
sein, dass
reagiere
ich.
ich überhaupt mit Druck und Stress?
Ja,
Ja.
genau. Also, weil wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sich immer zurückziehen möchte und der Partner ist dann da, ich ziehe mich zurück und der Partner denkt dann, das liegt an ihm oder an ihr, dass die Person jetzt da einfach weg ist oder sowas und nimmt es dann wieder persönlich, ist gekränkt und nein, aber es hat doch nichts mit dir zu tun. Ja, glaube ich dir nicht, wie, aber ich habe doch, ich sage so ungefähr, wer bin ich eigentlich? Und dass man das auch nochmal so ein bisschen offenlegt oder auch versteht, dass die Person so und so reagiert. Aber dann kann ich auch sagen, ey, guck mal, du bist jemand, der sich zurückzieht. Ich bin jemand in diesem Moment, ich brauche diese Nähe gerade. Können wir da einen Kompromiss finden? Dass ich sage, ey, okay, guck mal, einen Tag komme ich klar, wenn du da in deinem Zimmer bist oder wenn du dann vielleicht nicht mit mir reden möchtest, dann weiß ich Bescheid, okay, einen Tag, ich habe ein Limit, aber danach bitte lass uns zusammen sitzen, weil mehr ertrage ich nicht. So haben beide ihren Raum so ein bisschen oder ihre Bedürfnisse stillen können in dem Moment. Das ist eine Sache. Also, dass ich wirklich weiß, wie reagiere ich bei Krisen und was brauche ich da? Dann auch von Thema zu Thema kann ich ja auch unterschiedlich reagieren, ne? Also wie stark ist dieser Trigger gerade oder dieses Thema? Ist das, hat das was mit der Familie zu tun, mit Finanzen zu tun, mit Freunden zu tun, mit der Arbeitsstelle zu tun, oder auch vielleicht die Identitätskrise, eine Krankheit? Habe ich einen Verlust erlebt? Dementsprechend kann ich ja auch ganz unterschiedlich reagieren und dass ich auch wirklich und dass ich auch immer beibehalte, genauso wie ich mich im Leben verändere, wird mein Partner sich im Leben auch immer verändern. Nicht, weil ich einmal eine Lösung hatte, wird es für immer die gleiche Lösung sein. Es kann sich auch verändern, eine gewisse Flexibilität da auch beizubehalten. Genau, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt vor allem auch immer offen und ehrlich, transparent zu sein. Weil, weißt du, manchmal gehen so dieses, also die Person, die vielleicht dann zum Beispiel arbeiten geht, jetzt egal wer das jetzt ist, Mann oder Frau, hat dann draußen irgendwie richtig viel Druck, richtig viel Stress, richtig viel Probleme und kommt nach Hause und hat ein nettes Gesicht und das ist alles super, um es dir irgendwie nicht zu versauen, aber eigentlich ist er innerlich kaputt. Also, aber dann vielleicht sagen, ey, hast du Zeit, dass ich mit dir reden kann oder können wir sitzen? Also nicht versuchen, alles alleine auszuharren. Vielleicht kriegt man kriegt immer Sachen auch alleine hin. Aber auch dieses, dass ich weiß, ich habe da jemanden, der mir helfen kann, dass ich mich auf diese Person verlassen kann. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist und unterschätzt wird einfach, weil viele vorhin versuchen, aus so dieses, ich bin unabhängig, ich kann das alleine, ich bin unabhängig, ich kann das alleine, musst du aber gar nicht.
Das Recht für Menschen, die es gewohnt sind, immer die ganze Last und das Leid der Welt auf den eigenen Schultern zu tragen. Die sind es dann eh schon gewohnt und dann übernehmen die das alles und tragen und tragen und tragen und irgendwann bricht man zusammen.
Ja, weil wir teilweise, also nehmen wir jetzt nur unseren, ich weiß jetzt nicht, ob das, wie das bei, ich sag jetzt mal so, Bio-Deutschen ist, aber jetzt gerade so in unserer Kultur ist es halt oft üblich, dass wir sowohl Männer als auch Frauen dazu erziehen, immer sehr, sehr selbstständig zu sein im Sinne von, aber dann eben in verschiedenen Rollen. Also, dass der Mann schon sehr früh eben Verantwortung übernehmen soll, arbeiten soll, unabhängig davon, ob er sich dabei selbst verwirklicht, aber er muss einfach arbeiten, arbeiten, Geld verdienen und dann so viele Menschen wie möglich versorgen. Also manchmal haben sie Familie in der Heimat, manchmal haben sie, dann hier auch wieder Familie, die sie unterstützen müssen, dann neben der Ehefrau noch eine Schwester, noch ein Bruder, der noch das. Die haben unglaublich viele auch Verantwortung zu übernehmen, unsere Männer. Und dann kommen die Frauen dran mit dem Haushalt, mit den Kindern, mit, also jetzt, wenn ich jetzt mal diese Klischee-Rolle nehme, und manchmal ist es auch schon so, dass dann eben die Frau ja auch noch nebenbei studiert und nebenbei noch arbeitet und nebenbei noch das macht und auch noch mal sehr viel Verantwortung übernimmt.
Und 30 Weiterbildungen nochmal.
Genau, so ungefähr. Und dann ist die Frage, wann können sie mal einfach füreinander da sein? Also wann kann ich dann, habe ich dann noch überhaupt Energie, ich sage jetzt mal ganz krass, meinem Mann die Füße zu massieren und hat er die Energie, mir meine zu massieren? So, was wir aber eigentlich gerade brauchen, total, ja.
Oder
Und
gehen wir
generell.
irgendwo hin, dass uns eine andere Person unsere Füße massiert?
Oder
Oder
so,
machen
noch
wir da
besser.
Wasch? Dann bezahlen wir jemanden, der uns
Oder so.
unsere Füße massiert.
Oder so, ja, dass man sich darauf einlassen kann, ja, überhaupt, ja, dass man Sachen abgeben kann, dass man so ein bisschen, ja, genau. Also, aber ne, ich denke, dass es, wenn wir offen sind, die Krisen offen darzulegen und nicht immer alles versuchen, alleine zu machen, oder dann im schlimmsten Fall, wie gesagt, ich habe dann eine Krise erlebt und mache meinen Partner dafür auch noch verantwortlich oder lasse es an ihm ab und die Person weiß überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Deswegen
auch so
ist
ein
jetzt.
Ding, so den Partner, die Partnerin so als Aggressionsventil oder so als Mülleimer zu nutzen, weil, boah, geil, ich habe alles rausgelassen, jetzt geht es mir besser, aber der anderen Person vielleicht nicht.
Nee, oder nein, ich meine es eher so, zum Beispiel, sagen wir jetzt, der Mann hat, hat jetzt, also nehmen wir jetzt ein Beispiel, der Mann hat irgendwie auf Arbeit, kriegt weniger Lohn als eigentlich, bla bla bla, er hat irgendwelche Abzüge bekommen oder was auch immer, irgendwas ist passiert, ein bisschen weniger Geld. Er kommt nach Hause und die Frau sagt ihm, ey, guck mal, ich habe hier was Schickes gekauft oder habe hier gerade was bestellt. Oder wir wollten doch nächste Woche die und die Reise irgendwie planen. Wollen wir uns hinsetzen, das jetzt machen? Und dann fängt er an, sie anzuschreien und wie kannst du nur? Und du bist total verschwenderisch und du bist so und du bist so. Und dann wird sie auf einmal zum finanziellen Problem, nur weil er gerade ein Problem draußen erlebt hat und es nicht offen darlegt. Anstatt einfach zu sagen, ey, guck mal ganz ehrlich, ich weiß, wir hatten diese Pläne, aber heute ist das und das und das auf Arbeit passiert. Dass sie dann eben nicht transparent sind und dann einfach so tun, so, du bist jetzt das Problem. Und da kommt wieder dieses in der Beratung, wir müssen das Problem zum Problem machen und nicht die Partner. Die sind nicht das Problem.
Und was würdest du jetzt abschließend den Schwestern oder den ZuhörerInnen noch mitgeben wollen? Welche drei Impulse, die gerade auch in so einer ähnlichen Situation sind? Wie können Sie es schaffen, sich irgendwie Klarheit über Ihre eigenen Bedürfnisse und Prioritäten verschaffen rund um das Thema Partnerschaft?
Also ich glaube, Nummer eins ist, bin ich die Person oder nein, würde ich mich selbst, so wie ich bin, auch gerne als Partner haben? Dass ich das nochmal für mich reflektiere. Weil dann kann ich für mich ja auch nochmal sehen, wo sind meine Schwachstellen, meine Baustellen, meine schwierigen Seiten, aber auch meine guten Seiten. Was gebe ich eigentlich in die Beziehung? Und wenn ich da sehe, ey, nee, ganz ehrlich, ich könnte eigentlich noch das und das machen. Dann dran arbeiten. Ja, das wäre so eine Möglichkeit. So, bin ich die Person oder würde ich mich selbst so wie ich bin auch heiraten? Das ist die eine Sache. Die andere Sache auch, was ich eben noch mal so erwähnt hatte, war mit dieser Transparenz und der Ehrlichkeit. Ich glaube, das ist besonders wichtig. Ich glaube, es ist sehr, 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 sehr schwierig, wenn man im Nachhinein merkt, ey, mein Partner hat mich über diese Sache jahrelang hinweg angelogen oder hat das immer verschwiegen oder das nicht gesagt und vor allem, dass man auf demselben Definitionslevel von Ehrlichkeit ist, ne? Also es gibt Menschen, die sagen, ja, wenn ich das nicht gesagt habe, dann habe ich auch nicht gelogen. Aber Transparenz ist da, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil dann weiß ich auch immer, woran ich bin. Und wenn ich weiß, woran ich bin bei meinem Partner und diese Sicherheit und dieses Vertrauen spüre, dann stärkt es auch die Beziehung über die Jahre hinweg. Das ist wirklich nochmal, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gerade wenn es ums Thema Kommunikation geht, weil dann weiß ich, er war ja immer ehrlich zu mir. Warum soll er mich jetzt zum Beispiel anlügen oder sie? Genau. Und ein Thema, was wir jetzt vielleicht nicht so stark erwähnt haben, aber was ich denke, ist trotzdem auch nochmal wichtig, ist das Thema Gesundheit. Also so dieses, dass man nicht unterschätzen soll, dass wenn einer von den Partnern krank ist, also sei es eine chronische Krankheit, die sich erst im Laufe der Zeit ergeben hat, oder man hat später erst festgestellt, dass die Person vielleicht keine Kinder kriegen kann, oder, das nicht zu unterschätzen, wie viel das mit saugt an Energie und Kraft in einer Beziehung oder auch von den Werten, den Themen und wie viel das eigentlich mitnehmen kann. Und mir das selber nochmal bewusst zu machen, also wenn ich schon weiß, ich bin krank, bevor ich in eine Ehe gehe, dass ich weiß, okay, was kann auf eine Person zukommen, das offen ansprechen, aber auch so ein bisschen gucken, okay, wie kann die Beziehung trotzdem funktionieren? Ich glaube, das sind wichtige Sachen und auch die Werte, die ich vorhin nochmal erwähnt habe, dass ich immer weiß, wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Um dementsprechend den Partner auszuwählen. Also egal welche Werte, ob es dann, wie gesagt, die religiösen Werte sind, auch auf welchem Level von Religion. Ne, also wir als Muslime, wir praktizieren ja nicht alle gleich. Und dann so gucken, okay, passt das gerade mit der Person oder nicht? Und worauf kann ich auf gar keinen Fall verzichten in meinem Leben, auch in der Zukunft nicht, auch wenn ich es jetzt nicht habe. Und dementsprechend auch wählen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, mit mir ehrlich zu sein und dann das mit so dementsprechend auszusuchen. Ja.
Ja, voll. Und ich würde da gerne noch was ergänzen zu dem Punkt, sich auch die Zeit und den Raum zu nehmen, die andere Person wirklich kennenzulernen, deine Fragen zu stellen und auch kritische Fragen zu stellen und auch da so eine Art Raum und Zeit zu haben, zu sagen, ah, okay, ich möchte die Person aus unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen und nicht nur dieses klassische, betest du fünfmal am Tag und was auch immer, kannst du den Koran auswendig. Weckst du mich jeden Morgen zum Fajr und beten wir jeden Morgen das Gebet gemeinsam? So sowas nicht, sondern noch so tiefere Fragen, um die Persönlichkeit, den Menschen noch besser kennenzulernen, da für dich auch selbst noch so eine Art Sicherheit zu haben und so
Ja.
eine Haltung entwickeln zu können. Ah, okay, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Vielleicht rede ich da mit ihm nächstes Mal nochmal drüber und dann
Ja.
will man wissen, wie er darüber denkt, über dieses und dieses Thema.
Vor allem auch bei dem Religiösen oder generell bei den Werten auch nochmal eine Sache, die mir eingefallen ist. Das kann ich auch immer ich selbst sein. Also dieses, wenn ich mit jemandem sitze, in einem Café oder keine Ahnung, gerade so am Kennenlernen bin, habe ich das Gefühl, ich muss mich verstellen, um von dieser Person anerkannt zu werden oder akzeptiert zu werden oder vielleicht sogar in Zukunft geliebt zu werden? Oder bin ich wirklich ich selbst? Und dann aber auch nochmal diese Idee von, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel islamisch gesehen, also es ist immer schön, wenn ein Mann, denke ich, auch diesen Rahmen erfüllt oder auch eine Frau mit den Gebeten und dem Fasten und so weiter. Aber selbst wenn sie nicht praktizierend sind, diese Idee von, vielleicht wird es aber in der Zukunft so sein, nur zu wissen, so pusht die Person mich zu etwas Gutem in dieser Welt. Also ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine praktizierende Muslimin bin und ich lerne jemanden kennen, der ständig versucht, meine Hand zu halten oder ständig versucht, meine Grenzen zu überschreiten oder mich zu irgendwas hin zu verführen, soll ich mich auf so einen Menschen einlassen, wenn ich das von Anfang an schon irgendwie merke? Also lieber nicht, weißt du, also dieses Gefühl von, er pusht mich zu was Gutem, ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein gutes Zeichen, wo ich sagen kann, okay. Und das würde ich jetzt persönlich, weil ich selber praktizierende Muslimin bin, auch am muslimischen Rahmen, also an diesem islamischen Rahmen auch immer so festhalten. Ne? Also wenn ich jetzt da sitze und jemand trinkt, bei einem Christen wäre es egal, aber bei einem Muslim eben nicht. Ne? Also führt er mich dann, will er mich zu etwas Schlechtem hin verführen oder eben nicht? Und dabei auch meine Grenzen lerne ich dann vielleicht auch nochmal kennen und sage, okay, nee, das ist mir zu viel oder so. Kann ich bei der Person Nein sagen oder nicht? Kann ich ich selbst sein oder nicht? Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass ich mich nicht verstelle oder
Ja, dass man
verstellen muss oder
authentisch
das
sein
Gefühl haben,
kann.
ja, genau. Wenn ich es
Dass man
nicht
dich.
sein kann, ist die Frage so, will ich das überhaupt? Wie lange kann ich das überhaupt auch durchhalten? So, dann habe ich die Person geheiratet, werde ich und was passiert dann? Also, lohnt sich das dann überhaupt noch? Will ich das wirklich? Ja.
Ja, voll. Ja, gut. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Melek.
Ich danke
Und
dir.
ich wünsche dir noch viel, viel, viel Kraft für deine kommenden, inshallah, viele, viele, viele Beratungen, die du
Ja, denen wir helfen
bekommst.
können, dann schauen wir ja.
Und ja, viel Kraft und Energie für deine wichtige Arbeit oder eure
Ja,
wichtige
Armin,
Arbeit, die ihr da
danke
leistet.
dir.
Inshallah noch weitere Förderungen in die nächsten 20 Jahre.
Schauen wir, Armin, ja, wirklich, also wir können das echt gebrauchen. Also wir brauchen das einfach auch. Wir sind ja genauso beeinflusst in dieser Zeit als Muslime wie Nicht-Muslime. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn Menschen wieder zu sich finden und richtige Entscheidungen treffen können und auch glücklich mit den Entscheidungen sind und für sich Sachen erkennen können. Das ist einfach schön.
Ja, oder
Genau.
einfach nur, dass es okay ist, Hilfe zu holen. Dass es okay ist, jemanden an der Seite zu
Absolut.
haben, der begleitet. Das ist so, das
Absolut.
ist das Ding. Du musst nicht alleine immer kämpfen. Ja.
Ja.
Okay.
Absolut.
Salam.
Wa alaikum salam.